Heute ist der 23. Juni 1987. Ich bin im Hause von Henry Bach, der Sohn von Arno Bach, der den 2. April 1945 mich in Walde neben Niederschmiedeberg mit meinem Bruder gefunden hat und zu sich in Schuffen eingeführt und dort bis zum 8. Mai geblieben und dann in seinem Haus getreten. Ich will aber bemerken, wie die Sache vor sich gelaufen ist. Wir sind aus dem Lager Buchenwald als Außenkommander in Reimsdorf bei Jena liquidiert worden und in Gitterzieger ohne Bedeckung in sogenannte Viehwaggons verladen, ungefähr zu 100 Mann in jeden Wagen zusammengequetscht, abtransportiert worden. Wohin? Kein Mensch von uns wusste. Wir waren fast 3000 Männer aus dem Lager Reimsdorf auf den Zug verladen und mit einer Verpflegung von einem Brot weitergefahren. Im Gelobtland hat unser Zug gehalten, kurz nach der Station. Wir haben schon 2 Tage gereist ohne Verpflegung und da haben wir sollen Verpflegung erhalten. Das war aber nicht der Fall. Wir sind über Nacht geblieben, am nächsten Tag früh haben wir die Waggons aufgemacht, hat man die Waggons aufgemacht und wir mussten alle runtergehen, die gesunde und kräftige noch soweit, mussten einen Graben machen und die Tote, die schon von unser Transport in den Waggons gelegen, runternehmen und in das Graben bringen. Die Zahl der Toten war ungefähr von zwischen 200 bis 300 Mann. Selbstverständlich kann ich die genaue Zahl nicht angeben. Nachdem ist noch eine Lokomotivmaschine angekommen. Und da wussten wir, dass der Zug weiter geschleppt werden wird. Ein Lokomotiv hat den Zug geschleppt und eine zweite dahinter nachgeschubbt. Wir fuhren ohne jede Verpflegung weiter. Mein Bruder und ich haben uns beraten, was sollen wir machen. Wir sind schon mit den letzten Kräften und beschlossen, wenn der Zug hat angefangen langsam laufen, aus dem Waggon abzuspringen. Ein Anlass dazu hat auch gegeben, der Anflug von amerikanischen Flieger, das sind 3 gewesen, Ausspieherflugzeuge und die gedacht haben, dass unser Transport ein Militärtransport ist. Und wir haben beschlossen, glaubend, dass der Zug würde bombardiert werden, abzuspringen. Wir haben das auch gemacht, da der Zug ganz langsam lief, vielleicht meiner Schätzung von 10 bis 15 Kilometer, Wir sind in den beiliegenden Graben gefallen und sich gleich auf der Gegenwand geschützt, damit die Kugel von den auf uns schießenden Wachleute nicht erreichen konnten. Als der Zug vorüberfuhr, sind wir mit dem Wald weitergegangen, um zu suchen in der Richtung der Gegend von die Alliierten, glaubend, dass es sind ungefähr bei 40 Kilometer und als wir die gegenübergehen, in einen, höchstens bis zwei Tagen erreichen würden und auf diese Art unser Leben retten. Wir sind den ganzen Tag gelaufen. Es kam die Nacht und es fiel ein, wir haben uns hingelegt, es fiel ein Schnee, es wurde sehr kalt, ich weiß bestimmt nicht, wie viele Stunden wir geschlafen haben, 2, 3 oder 4 Stunden, standen aber für Kälte auf und einer hat den zweiten auf irgendeine Weise in Wärme gebracht und haben angefangen, den Weg weiterzunehmen. Selbstverständlich ist es aber kein Zeichen gewesen, von wo wir angekommen sind und wo wir hingehen sollen. Ich habe angenommen, dass ich in der richtigen Richtung weiterlaufe der Nacht. Bin die ganze Nacht mit den letzten Kräften durchmarschiert. Früh, als das Tageslicht kam, habe ich festgestellt, dass wir sind wieder bei Gelobtland gelandet, genau an derselben Stelle, wo wir abgesprungen sind. Zu unserer Verzweiflung ist keine Grenze gewesen. Wir haben mehr keine große Kräfte gehabt, weiter den Marsch fortzusetzen. Wir haben uns in einen jungen Waldbusch gelegt, zufällig ein sonniger Tag gekommen, um sich ein bisschen zu erwärmen. Wir haben bis die Nachmittagsstunde geschlafen, ich nehme an, es war so gegen 3 Uhr und haben weiter unser Marsch angetreten. Als der Abend ankam, haben wir einen Schupfen getroffen auf den Wege, wo die Arbeiter ihr Werkzeug hielten, war aber verschlossen. Das Schloss wurde von uns abgemacht und wir haben auf dieser Weise in den Schuppen die Nacht verbleiben können. Ganz früh haben wir unseren weiteren Marsch vorgenommen und sind aber schon ganz ohne Kräften beschlossen, auf der Landstraße rauszukommen, um sich die deutschen Behörden oder Militären oder sowas oder Volkssturmleute zu begeben, weil wir konnten nicht mehr das aushalten, um aus Hunger langsam zu sterben. Wir gingen den Abhang runter oder den Berg runter und sahen in einem Augenblick einen Mann ankommen, annehmend, dass er Waffe auf den Schultern trägt. Das war aber, wie ich mich nachher überzeugt habe, eine Waldsäge. Der Mann hat uns aber früher gesehen. Als ich ihn sah, sind wir schnell wieder ins Wald getreten. Das war vielleicht instinktiv, weil wir wollten nicht sich den Deutschen übergeben. Der Mann hat uns aber schon lange früher gemerkt und hat gesehen, wo wir sich versteckt haben. Der kam mit Fahrrad, hat sein Fahrrad beiseite gestellt und hat nach uns gerufen. Ich habe von Weitem gesehen, dass es keine Waffe war, nur eine Waldsäge, und wir waren ja mit Krippel bewaffnet zur Abwehr, falls es nötig ist, und haben sich an den Mann genähert, der uns gerufen hat und gesagt, dass er uns helfen will. Seine ersten Worte waren: Ich will euch helfen. Wie heißt du denn? Habe ich gesagt: Michael. Und du? Arno. Da hat er sein Essen abgenommen von seinem Rucksack und hat es uns gegeben, sagend: Ich weiß, wer ihr seid. Hat uns auch erkannt, selbstverständlich, nach unserer Sträflingsanzüge, die wir nur anhatten, und gesagt, dass es sein Essen ist. Er geht zur Waldarbeit und wird es uns übergeben, damit wir wieder zu etwas zu Kräften kommen. Er hat uns auch versprochen, nach Wiederkehr der Arbeit uns wieder aufzusuchen, um sich weiter zu bestimmen, wie wir weiter die Sache messen können. Ich habe mit wenig Vertrauen das Essen selbstverständlich angenommen und sehr gierig mit meinem Bruder das verteilt. Der Arno wusste nicht, dass wir Brüder sind. Ich will ja keine großen Geschichten erzählen. Arno ist wiedergekommen um 5 Uhr oder 6 Uhr, es war schon fast dunkel, oder genügt bewölkt, und hat uns versprochen, nach Haus zu gehen, warmes Essen zu bringen und wiederzukommen. Ich, auf meine Frage, wie lange das ungefähr dauern wird, hat er mir gesagt, ungefähr 2 bis 3 Stunden. Die 2, 3 Stunden sind für uns eine Ewigkeit gewesen. Aber Arno hat Wort gehalten und ist tatsächlich nach die 2 oder 3 Stunden wiedergekommen, mit heißem Essen, eine heiße Suppe und Kartoffel, paar Schnitten Brot, und während wir gegessen haben, haben wir uns unterhalten, wie und was wir weitermachen sollen. Ich habe Arno gebeten, er soll uns unter Dach bringen, da es so kalt ist und wir so abgezehrt sind und konnten wirklich nicht mehr bei der Kälte ohne Dach übers Kopf bleiben. Darauf hat mir Arno gesagt: Michael, weißt du, was du von mir verlangst? Habe ich gesagt: Ja, Arno. In was besteht deine Familie? Hat er mir gesagt: Ich habe 2 Söhne gehabt. Ein Sohn ist vor kurzem gefallen. Und von dem zweiten habe ich keine Nachricht. Ich weiß nicht, ob er lebt oder nicht. Darauf habe ich gesagt: Arno, stell dir vor, dass dein Sohn ist in solchen Verhältnis, wie wir sind. Gewiss sucht er auch sein Leben zu retten, und ich hoffe, der ist beim Leben. Wie stellst du dir vor, wenn du sollst dich erwissen, dass dein Sohn hat es ist in der Lage und hat jemanden nach Hilfe gebeten und ihm die Hilfe entsagt. Was hast du von dem Mann geglaubt oder geurteilt? Arno ist ganz stille geblieben eine Weile und sagt, Michael, du hast mich fast überzeugt, aber es ist nicht nur mein Leben im Spiel, es ist das Spiel von meiner Familie, die von mehreren Seelen besteht. Wir sind nicht in Einzelheiten eingetreten, er hat mir nur gesagt, du musst dich gedulden, ich werde mit meinen Leuten die Sache besprechen und werde dir Bescheid sagen. Ich habe gesagt darauf, Arno, versprich mir eine Sache, ja oder nicht, du wirst wiederkommen und uns den Bescheid mitteilen, der hoffentlich für uns günstig sein wird. Damit ist Arno verschwunden. Wir haben mit großer Bange, jede Minute war für uns eine Ewigkeit und gewartet auf den Wiederkehr von Arno. Arno ist tatsächlich wiedergekommen. In der später Nacht, ich weiß nicht, wie spät es schon war, aber mir ist es eine Ewigkeit vorgekommen und hatte nur gesagt, Michael, komm. Wir sind gleich, ohne jede Wort, nach jedem Wort zu fragen, gleich nach ihm gegangen. Wir sind über nicht mit der Landstraße, nur durch den Wald, auf den hinteren Eingang in einen Schupfen gekommen. Das war ein Holzschupfen, wo Stroh auf den Boden schon vorbereitet war. Und wir haben uns hingelegt, auch Decken zum Zudecken da drin waren. Nächsten Tag ist Arno gekommen und hat uns gesagt, es ist eine sehr große Gefahr, wenn ihr entdeckt wurde, sage ich, das kannst du dich verlassen, ich gebe mal eine genaue Rechenschaft darüber. Wir werden euch mit Essen besorgen. Ihr müsst aber zusehen, dass ihr ganz stille hier bleibt. Ich habe mich bemüht, da ich schon in einem Zustand war, wo eine meiner Lungen angegriffen waren und schweren Husten habe, meinen jeden Husten mit dem Kopf eingegraben in Stroh zu verbergen. So ist die Sache gelaufen weiter. Wir sind verpflegt worden, früh durch die Frauen, von denen Arno seine Frau, seine Schwester Liesel und die mitwohnende Friedel Laser dazumal uns jeden Tag abwechselnd früh Essen gebracht haben. Und abends ist Arno gekommen und hat uns getröstet, dass es uns nicht mehr lange dauern wird, auch mit Essen selbstverständlich, und hat unsere Unsauberkeit rausgetragen, was mich am meisten wehgetan hat, dass ein Mensch meine Schmutz wegtragen muss. Das will ich genau wie die Rettung von mir nie vergessen können. Ich bin nach einem kurzen Aufenthalt, ich will nicht jetzt beschreiben, was ist weiter vorgekommen unter unser Aufenthalt in Niederschmiedeberg. Das wird bestimmt Arno besser erzählen können. Wir sind nach ein 2 bis 3 Monaten Aufenthalt in Niederschmiedeberg auf der Reise nach Berlin wiedergegangen und sich in Berlin zuerst in den russischen Sektor, dann in den amerikanischen Sektor aufgehalten. Wir haben sich mit verschiedenen Arbeiten in Berlin beschäftigt, aber immer mit ehrlichen und anständigen Arbeiten. Wir sind nachher ausgewandert nach Argentinien, weil die einzig überlebende Familie unsere ist gewesen, meine Schwester, die nach Argentinien in 1931 ausgewandert ist und uns in Berlin besucht und so lange geblieben, bis ich ja nicht versprochen habe, nach Argentinien auszureisen und sie zu ihr zu kommen. Ich bin nach Argentinien wirklich gefahren mit meinem Bruder. Wir haben in Argentinien, genau wie in Deutschland, schwer gearbeitet, um sich eine Existenz aufzubauen. Das habe ich auch erreicht. Ich habe auch dann geheiratet, nach 8 Jahren seiend in Argentinien, und habe 2 Kinder gehabt, über die ich auch stolz bin, mit einer guten Erziehung. Meine Kinder sind meine Tochter ein Ärztin, mein Schwiegersohn Arzt, mein Sohn und Schwiegertochter Studierende, zurzeit mit einer eigenen Apotheke beschäftigt. Und ich habe mein ganzes Leben bis zum heutigen Tag, bis ich wieder nach Niederschmiedeberg gekommen bin, denn mit 8 Tagen vorher mein größter Traum, mein größter Wunsch gewesen, wieder die Leute in Niederschmiedeberg zu besuchen, die ihr Leben ins Spiel gesetzt haben, um mich und meinen Bruder zu retten. Nun bin ich da und bin für ewig die Leute dankbar, was sie für uns getan haben. Ja, ich will noch bemerken, dass mein einziger Traum ist gewesen, zu besuchen den Grabort von den Häftlingen, die ich und mein Bruder mitgeholfen haben zu begraben, was neben Gelobtland ist. Und als ich mein Visum beantragt habe bei den Konsul in Buenos Aires, bei der DDR, habe ich bemerkt, dass ich, genau wie ich die Familie Bach und die anderen Angehörigen besuchen will, will ich auch besuchen die Grabstadt von unseren Häftlingen, von unserem Transport, da ich nicht genau wusste, ob das in einem Zustand ist, was der Ehre den Verstorbenen und Begrabenen sich gehört. Heute, in den 23. Juni, habe ich in Begleitung von Arno Bach, seinen Sohn Henry, Angehörig Bürgermeister Helmut, seine Schwester und allen anderen Angehörigen und Freunde, die Grabstadt besucht, Grabmal besucht. Ich bin stolz darauf, dass das Grabort würdig gehalten wird und von der deutschen Jugend, wie man mir übergeben hat, von Zeit zu Zeit besucht wurde und erzählt wurden, was wir überlebt haben. Ich habe auch in Bockau Museum besucht und gesehen, was dort alles gemacht wird, um die Sache weiter zu erzählen. Habe aber bemerkt, dass es keine Bilder da sind von den KZ-Lagern, wo ich versprochen habe, Bilder in meinen Besitz davon her zu besorgen, um dass die Jugend weiß, was passiert ist in der Nazizeit um, dass sowas nicht mehr wieder passieren soll.